Fünftes Kapitel: Spuren im Schnee. Vater und Mutter wurden ebenfalls von einer Windböe emporgehoben, durch die Luft gewirbelt und an irgendeiner Stelle im Wald wieder abgesetzt. Von dort aus begannen sie zu Fuß den Weg zu suchen, der sich bestenfalls mit dem von uns Kindern kreuzen sollte. Das war nicht einfach. Die Tannen, Fichten und Kiefern standen so dicht aneinandergereiht, als ob sie sich ebenfalls vor der Kälte wärmen und beschützen wollten. Ihre hohen Baumkronen ragten weit in den Nachthimmel hinauf und bildeten ein großes Dach. So waren die Eltern wenigstens vor den eisigen Winden geschützt, doch von dem hellen Licht des Mondes und der Sterne bemerkten sie nichts. Es war stockfinster um sie herum, und so tasteten sie sich eine ganze Weile durch die Dunkelheit und riefen immer wieder unsere Namen.
»Hans, ich kann nicht mehr. Der Wald ist viel zu dicht. Es gibt kaum ein Durchkommen und meine Füße tun mir weh«, stöhnte Mutter.
»Jetzt suchen wir schon seit Stunden hier im finsteren Wald nach nur einer einzigen Spur der Kinder. Aber nichts ist zu erkennen. Nicht der kleinste Hinweis ist geboten. Es ist gerade zum aus der Haut fahren«, klagte Vater. »Wir rufen uns in der Kälte die Seele aus dem Leib und die Kinder können uns doch nicht hören.«
»Aber sieh doch, Hans, vor uns wird der Wald lichter und dort bei den zwei Birken steht eine Bank. Lass uns hingehen und einen Moment ausruhen.«
Mutter schleppte sich mit großer Kraftanstrengung bis hin zu der Bank und nahm auf ihr Platz.
»Das tut gut«, sagte sie.
»Nun schöpfe ich wieder Kraft und dann können wir weitersuchen. Sie müssen doch hier irgendwo sein.« Und während Vater seine Arme und Beine ausstreckte, sah er geradewegs zum Himmel hinauf und bemerkte zum ersten Mal, wie der dicke Mond ihn blendete.
»Schau doch nur, der Mond!« rief er aufgeregt. »Wie hell er heute leuchtet! Viel heller, als ich ihn jemals gesehen habe!«
»Ja, Hans, du hast recht. Wie schön doch der Mond heute Nacht ist! So schön habe ich ihn auch noch niemals gesehen!«
Den Mond freuten diese Worte sehr und er wusste auch, dass diese Leute dort unten unsere Eltern sein mussten, die uns schon suchten. Er hatte sie längst rufen gehört, doch konnte auch er sie wegen der hohen Nadelbäume, die ja im Winter genauso ein volles Kleid tragen wie im Sommer, nicht erkennen. Nun blähte er sich mit aller Kraft auf und wurde noch einen Ton heller als zuvor. Ob sie seine Zeichen verstehen würden? Er konnte ja nicht zu ihnen herunterkommen, um mit ihnen zu reden, denn zum einen war es für den alten Mond nicht einfach, ständig die Traumleiter rauf und runter zu klettern, und dann würde er niemals zu Erwachsenen sprechen. Sie würden eher an sich selbst zweifeln und einen Nervenarzt aufsuchen oder in Ohnmacht fallen, aber niemals ihm zuhören. Nein, das bringt nichts, dachte er so bei sich. Außerdem würde er den Kindern das Licht wegnehmen. Das ginge auf gar keinen Fall. Also blieb ihm nur die Möglichkeit, alle Kräfte zusammenzunehmen und sich aufzublähen. Dabei strengte er sich so sehr an, dass ihm ein Pups auskam. Schrumps! Oh, Entschuldigung, rief er peinlichst berührt, doch so leise, dass die Eltern es nicht hören konnten. Doch die kleinen Sternchen um ihn herum mussten alle herzhaft lachen. Ihre kleinen Körper zitterten dabei so sehr, dass der Nachthimmel für einen Moment wie ein kleines Feuerwerk funkelte und glitzerte. Doch der strenge Blick des Mondes ließ sie schnell wieder erstarren. Nur ein Sternchen konnte sich nicht mehr beherrschen. Es war das kleinste von allen und lachte so laut, dass der Mond ihm auftrug, zu den Kindern in den Wald hinabzusteigen und ihnen persönlich als Laterne zu dienen und sie anzuführen. Er jedenfalls wollte es heute Nacht nicht mehr dort oben sehen, sagte er. Doch für das kleine Sternchen war dies keine Strafe, sondern eher ein lustiges Abenteuer. Und so ging es gerne los, um uns Kinder zu suchen. Ich merkte sehr, wie Großvater mit jedem Satz seiner Geschichte immer mehr in Fahrt geriet.
Aber welche Bedeutung haben denn die Kastanien in deiner Geschichte, Großvater?« fragte ich ungeduldig.
Und wieder lachte Großvater. »Du bist ja genauso ungeduldig, wie ich es damals war, als ich das Christkind sehen wollte. Wie sich doch alles im Leben wiederholt.«
Und dann fügte er hinzu,
»Sie kommen schon noch dran, mein Junge. Sie sind ja der springende Punkt meiner Geschichte. Du wirst es gleich erfahren, was das Wunderbare an den Kastanien war und noch heute ist«, meinte er. »Spannende Erwartung gehört genauso zu Weihnachten wie der süßliche Duft von gebratenen Äpfeln und das Knacken von Haselnüssen. Aber das Weihnachtsfest wird durch die Unruhe und Ungeduld und dem Hasten der heutigen eiligen Zeit systematisch zerstört. Aber auch dagegen leisten die Kastanien einen entscheidenden Beitrag. Hier, nimm sie und dreh sie ganz gleichmäßig in deiner linken Hand. Und atme dabei tief durch, mein Junge. Dann wirst du es spüren. Die wahre, tief empfundene Weihnacht kann ihren ganzen Zauber erst durch die Kraft der Ruhe entfalten. Probier es doch einfach mal aus. Und das tat ich dann auch. Großvater hatte wieder einmal recht behalten. Ich wurde ganz ruhig und ausgeglichen, während ich die Kastanien in meiner Hand drehte. Und schon bald merkte ich nicht einmal mehr, dass ich es überhaupt tat. Die Weihnachtszeit ist eben doch eine ganz besondere Zeit. »Vater und Mutter fanden auch diese Ruhe in einem stillen Gebet«, sagte Großvater und erzählte seine Geschichte ohne großen Übergang weiter. »Denn der helle Mondschein führte sie unweit der zwei Birken zu einer Kapelle, die an einer Weggabelung vor vielen Jahren gebaut wurde. Sie sollte Wanderern, Pilgern und Handelskaufleuten, die diesen Weg in die Stadt nahmen, als Stätte eines kurzen Gebetes für Schutz und Segen dienen. Mutter sah dies als Zeichen und bat Maria um Hilfe, dass nichts passieren möge. Sie kniete vor der Marienfigur in den frisch gefallenen Schnee und sprach ein Gebet.
»Maria, Mutter Gottes, ich bitte dich um deine Gnade. Steh uns bei. Du bist doch auch eine Mutter. Und meine Kinder sind noch so klein. So wie heute habe ich dich noch niemals um Hilfe gebeten. Bitte, bitte halte deine Hände über sie und behüte sie vor Unheil. Bitte, Maria, verzeih mir, wenn ich dir mit meinem Flehen zu nahe trete. Aber ich weiß mir in meiner Not nicht anders zu helfen. Sie sind doch noch viel zu jung, um zu...« Da fällt ihr Vater ins Wort.
»Röschen, sprich dieses nicht aus. Die Kinder sind irgendwo da draußen und brauchen unsere Hilfe. Dass sie noch leben, das spüre ich ganz genau.«
»Aber was haben wir denn falsch gemacht, dass wir so bestraft werden?«
»Still jetzt! Ich will davon nichts hören. Die Kinder haben sich nur durch den Schneesturm im Wald verirrt. Das ist alles. Solange wir sie nicht gefunden haben, können wir nichts sagen. Und erst recht nicht das eine oder andere vermuten. Sie haben sich bestimmt irgendwo untergestellt und erwarten uns. Sieh, der Mond leuchtet in dieser Nacht viel heller, als wir es jemals gesehen haben.« »Er wird die Kinder schon nach Hause führen.« Und der Mond am Himmel nickte ihnen bei Vaters Worten wohlwollend zu. Dann richtete der Mond sein Licht auf eine samtrote Rose, die im Schnee neben der Kapelle erblühte.
»Siehst du auch diese Rose, Hans?« rief Mutter aufgeregt.
»Ja, was hat das zu bedeuten?«
»Wir sind nicht allein in dieser Nacht. Maria hat mein Bitten erhört und wir werden die Kinder sicher bald finden. Hans, das ist das Zeichen. Heute Nacht ist sogar der Himmel auf unserer Seite. Lass uns nun aufbrechen.«
Als Vater und Mutter wieder zurück in den tiefen Wald gehen wollten, mussten sie noch einmal an den zwei Birken und der Bank vorbei. Dabei machte Vater eine merkwürdige Entdeckung.
»Schau mal, Röschen, hier, wo der Mond besonders hell hinscheint, sind Spuren im Schnee.«
»Ja, von uns beiden. Wir haben uns doch gerade dort ausgeruht«, sagte Mutter fast belustigt.
»Schon, Aber unsere sind dort.« Und er zeigte auf die größeren Spuren. »Diese sind viel kleiner als die anderen. Weißt du, was das bedeutet?«
»Die Kinder waren hier, auf dieser Bank, bei diesen zwei Birken.«
»Ja, und noch vor gar nicht allzu langer Zeit, denn bei dem Schneetreiben sind sie hier nicht lange zu erkennen«, sagte Vater. Dann riefen sie wieder unsere Namen hinaus in die klirrend kalte Winternacht.
»Kathi! Gustav! Kathi! Gustav!«
Aber wir konnten sie nicht hören, sagte Großvater. Wir liefen den Waldweg entlang und sangen laut Weihnachtslieder. Und wenn uns keines mehr einfiel, fingen wir wieder von vorne an. Irgendwann waren wir beide dann sehr müde. Es musste auch schon sehr spät geworden sein. Doch mitten im Wald schien die Zeit eine andere Dimension zu haben. Wir setzten uns auf einem Baumstumpf nieder. Kathi legte ihre Stola um unsere beiden Schultern und ich kuschelte mich in ihre Arme. Ein eisiger Wind blies uns an dieser Stelle mitten ins Gesicht. Und an Kathis Haaren bildeten sich kleine Eiszapfen. So kalt war es geworden. Völlig erschöpft schliefen wir dann ein.
»Aber Großvater, das war ja richtig gefährlich. Ihr hättet dabei erfrieren können«, rief ich aufgebracht und streckte meine Finger in die Richtung des Kamins, um mich zu wärmen, denn plötzlich war mir sehr kalt geworden.
»Ja, fast wären wir in der Weihnachtsnacht erfroren«, sagte Großvater und zog wieder an seiner Tabakspfeife.